Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 7. Juni war dort Sharon Dodua Otu zu Gast mit ihrem Debütroman Adas Raum. Auch diesmal konnte das Publikum leider nur per Videoübertragung dabei sein. Es moderierte Sandra Kegel.
Wir freuen uns sehr, Sharon Dodua Otu, dass Sie nach Frankfurt gekommen sind, um mit Ihnen über Ihr deutschsprachiges Romandebüt zu sprechen. Erstmal hierzu herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank und danke für die Einladung.
Sie sind Engländerin, in London geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind nach England emigriert, aus Ghana. Und das Interessante ist eigentlich, dass Sie schon als junges Mädchen sich für Deutschland, für die deutsche Sprache interessiert haben. Sie haben Deutsch als Fremdsprache gewählt in der Schule. Kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig vor in England.
Ja, das stimmt.
Und dann haben Sie als junge Frau nach der Schule ein Jahr in Hannover verbracht. Dann haben Sie studiert Germanistik unter anderem und auch ein Jahr in Berlin verbracht. Und dann sind Sie tatsächlich 2006 nach Berlin übersiedelt und seither leben und arbeiten Sie in Berlin. Sie haben schon einige Bücher veröffentlicht in der Edition Assemblage, noch auf Englisch. Die wurden dann übersetzt, vor allem die Novellen Synchronicity und die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle.
Genau.
Und Sie haben auch eine Reihe herausgegeben mit schwarzen Autorinnen. So. Und dann irgendwann haben Sie den Turn in die deutsche Sprache vollzogen. Darüber werden wir gleich sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man dann schreibt und es ist nicht mehr die Muttersprache.
Ja.
Adas Raum, darin begleiten Sie vier Frauen. Frauke Höckstedt hatte schon gesagt, ein Roman über Frauen, vier Adas, kann man sagen, gibt es hier, die in atemberaubender Weise tatsächlich durch die Zeiten und die Epochen reisen, werden wir auch gleich hören, was es mit diesen Adas auf sich hat. Also wir sind am Beginn des Kolonialismus in Westafrika. Dann sind wir in England des Jahres 1848, die frühe Industrialisierung. Wir sind in einem deutschen Konzentrationslager im Jahre 1945 und wir gehen mit Ihnen auch in das Berlin der Gegenwart. Eine unglaubliche Konstruktion. Davon lebt dieser Text, von der Vielfalt der Themen, die Sie hier in einen poetischen Raum bringen, verbinden und von diesen Stimmen, von dieser Vielzahl der Stimmen, dieser Polyphonie. Was war der Ursprungsgedanke für dieses Buch?
Das fing tatsächlich alles mit dieser Kurzgeschichte an, die Sie auch gut kennen. Herr Grötrup setzt sich hin. Das war die Kurzgeschichte, die ich damals in Klagenfurt in 2016 vorgelesen habe. Und ich wusste, dass, also es gibt zwei Figuren besonders, wo ich dachte, ich möchte da in die Tiefe gehen. Zum einen war es die Putzfrau, so unscheinbar, die ganz am Ende nicht viel sagt und wir wissen nicht viel über sie. Sie heißt aber Ada. Und dann gibt es dieses, was ich als Wesen bezeichne, dieses Ding, das geboren werden möchte, das in der Kurzgeschichte ein Frühstücksei ist. Diese zwei Figuren habe ich dann in Adas Raum eine Geschichte gegeben.
Das war ja ein fulminanter Moment in Klagenfurt, als Sie diese Geschichte vorgetragen haben, ein ganz großer Erfolg. Man kann, glaube ich, sagen, Sie waren bis dahin als Autorin nicht so
bekannt.
Und das hat sich dann schlagartig geändert. Und diese beiden Motive, also das Erzählen aus der Perspektive von Dingen heraus und Ada, die Figur, die in dieser Geschichte noch eine Nebenfigur hatte, haben Sie dort angelegt. Und das war, wenn ich das richtig weiß, auch tatsächlich Ihr erster Text auf Deutsch?
Ich glaube schon. Ich habe den Text ja, damals, als ich diesen Text geschrieben habe, war das nicht mal, das ist nicht in einem literarischen Kontext entstanden. Das war tatsächlich in einem aktivistischen Kontext. Ich bin ja auch Aktivistin bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und auch bei ADEFRA, ein schwarzer queerfeministischer Verein. Und ich bin angefragt worden, einen Text zum Thema kritisches Weißsein zu schreiben oder so, was es bedeutet, eine weiße Person in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft zu sein und Privilegien zu haben, von denen man selber nicht wirklich merkt, dass man sie hat. Und damals bin ich für ein Essay angefragt worden. Das war so Ende 2013, 14, Anfang 14. Und dann habe ich gefragt, ob ich eine Kurzgeschichte schreiben darf, weil das meine Leidenschaft ist, so mit Humor und Irritation zu arbeiten. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und mein Glück war, dass es, also Glück im Unglück war, dass es zu dieser Publikation nicht kam. Sonst hätte ich das.
Unser aller Glück war das.
Sonst hätte ich das in Klagenfurt nicht präsentieren dürfen. Ja. Ja, die lag dann zwei Jahre lang buchstäblich in der Schublade.
Ja. Mhm. Humor haben Sie eben angesprochen. Das ist etwas, was diese Erzählung eben auch ausgemacht hat oder ausmacht. Letztlich geht es da um ein Ei, das sich, ein Frühstücksei, das sich weigert, hart zu werden.
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber natürlich eine Geschichte, die bis hin zur Atombombe reicht. Ein Text, der große deutsche Themen aufwirft.
Ja.
Hier in dem Roman führen Sie das sozusagen bis an die Grenzen. Sie gehen da an die Grenzen, wenn Sie einerseits tatsächlich diesen bisweilen leichten und humorvollen Zugang haben, Ihren Dingen diesen Zugang gewähren und gleichzeitig die großen Menschheitstragödien hier verbinden. Also Kolonialismus, Shoah, Rassismus, Sexismus.
Wie passt das zusammen?
Genau.
Ja, wie passt das zusammen? Ich glaube, aus meiner sehr persönlichen Perspektive heraus sind das Themen, die eigentlich im Alltag mitschwingen. Und je nachdem, wie wir positioniert sind, werden wir öfter damit konfrontieren oder halt nicht. Also, das Thema zum Beispiel Kolonialismus hat mit mir sehr viel zu, also viel mit meiner Identität zu tun. Man könnte meinen, das ist alles sehr lange her und überhaupt. Aber wenn wir überlegen, dass es zum Beispiel Straßennamen gibt in Deutschland, die nach Kolonialherren benannt worden sind oder benannt werden, oder Namen wie Mohrenstraße, das wird jetzt aktiv in Berlin sehr groß diskutiert, das ist ein abwertender Begriff für schwarze Personen, das wird abgestritten und dann gibt es große Diskussionen darum. Dann bin ich immer wieder mit diesem sehr alten, tradierten Wissen konfrontiert, dass es eine Zeit gab, wo schwarze Menschen versklavt worden sind und wie Ware oder halt entmenschlicht wurden und wie können wir das angemessen gedenken, anerkennen und ja, wie können wir angemessen darüber reden? Das ist ein Thema, was ich tatsächlich die ganze Zeit und meine Kinder auch in der Schule sind damit konfrontiert. Und deswegen sind das für mich Themen, die tatsächlich immer noch aktuell sind, tagesaktuell. Und das war für mich ein dringendes Interesse, das auch zu thematisieren in meiner Literatur.
Sie sind ja eine hochpolitische Frau. Sie bezeichnen sich selber als Autorin und Aktivistin. Sie arbeiten politisch auch seit vielen Jahren. Hier verhandeln Sie diese politischen Themen aber eben literarisch.
Ja.
Es ist kein Thesenroman, es ist ein politischer Roman, aber eben das ist Literatur, die Diskurse unserer Zeit, die wir, wie Sie eben beschrieben haben, ja sehr intensiv diskutiert. Mhm. Und da hat sich ja auch sehr viel verändert, würde ich sagen. Würde mich interessieren, wie Sie das wahrnehmen, dass es eine womöglich gesteigerte Sensibilität gibt. Aber bevor wir jetzt gleich einen Auszug aus Ihrem Roman hören, um uns ein Bild zu machen, wie das gemacht ist. Das ist nämlich einfach sehr interessant. Noch die Frage vorab, wie sie sozusagen mit ihrem politischen Bewusstsein, die Aktivistin und die Autorin, wie sie das sortieren für sich.
Ja.
Also sind das, kann man das trennen? Sind das zwei Sphären oder überlappt sich das? Also sind sie, wenn sie als Aktivistin, wo auch immer, auf der Straße, in ihrem Büro in Berlin, das können Sie uns ja gleich erzählen, wo Sie arbeiten und wie Sie arbeiten, sind Sie da auch immer Autorin, Autoren, die ja immer sozusagen mitdenken auf so etwas wie Verwertbarkeit, und auf der anderen Seite, wenn Sie am Schreibtisch sind, können Sie das auch alles von sich lassen, weil Sie dann schreiben.
Ich könnte stundenlang über dieses Thema erzählen, ja. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt so zwei grobe Antworten. Die erste Antwort ist, obwohl ich immer geschrieben habe, so Kurzgeschichten und Gedichten und Lieder, ich wollte mal große Karriere als Sängerin machen, aber ich kann nicht gut genug singen. Anyway, obwohl ich das immer gemacht habe, habe ich nie gedacht, dass ich tatsächlich Autorin werde. Ich habe mich nicht repräsentiert gesehen, auch nicht in Großbritannien damals, waren da nicht so viele schwarze AutorInnen. Also ich habe immer gedacht, dieser Literaturbetrieb würde sich für meine Art der Erzählung nicht interessieren. Und ich bin halt Aktivistin gewesen und habe das, mich in Gruppen engagiert, Demos organisiert oder Veranstaltungen organisiert. Und irgendwann, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich das besser mit meinem Familienleben kombinieren kann, bin ich darauf gekommen, dass ich das mit dem Schreiben verbinde. Das war für mich eine Möglichkeit, mich weiterhin mit Feminismus und Rassismuskritik auseinanderzusetzen, aber halt auf eine Art und Weise, die gut mit meiner Familie passt. Also The Things I'm Thinking While Smiling Politely damals, die Dinge, die ich denke, wenn ich höflich lächle, das war ein Anspruch von mir, einen Roman oder eine Novelle zu schreiben, wo eine schwarze Frau die Hauptfigur ist, weil bis dahin habe ich gedacht, es gab nicht so viele Hauptfiguren, die also das ist eine problematische Frau auch, also sie macht schräge Sachen. Das ist eine handelnde Person, die widersprüchlich ist und eine Hauptfigur. Das wollte ich schreiben, um eine Figur zu präsentieren, aber auch damit schwarze Menschen, schwarze Mütter auch mal einen Roman lesen können, wo sie nicht mit rassistischem Vokabular konfrontiert sind oder wo sie nicht mit komischen, verzerrten Bildern von schwarzen Menschen. Dann die andere Antwort ist, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es Machtgefälle gibt, wo manche Menschen höher bewertet werden als andere aus diversen Gründen, auch Sexismus, Rassismus, aber Behindertenfeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit, dann können wir eigentlich nicht neutral sein. Also wenn wir denken, wir sind neutral, dann sind wir eigentlich dabei, diese Machtgefälle zu stabilisieren. Mhm. Ne? Und ich finde, deswegen, eigentlich sind wir alle politisch irgendwie aktiv. Wir nehmen irgendwie, wir schlagen uns irgendwie auf eine Seite, auch wenn wir meinen, wir machen das nicht. Und deswegen, die Frage, die kommt manchmal, ob ich das trennen kann. Ich wusste nicht, wie. Und dann weiß ich nicht auch, warum ich das sollte, weil Brecht, Böll, Dickens, die haben auch sich politisch geäußert und ich möchte das ja auch, ja.
Dann würde ich Sie bitten, uns jetzt aus Ihrem Roman etwas vorzulesen, um ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, eben wie das gemacht ist, vor allem eben diese unglaublichen Zeitsprünge, Kontinente werden da gewechselt, ja. 1600 Jahre,
ja.
Zeitspanne, und das ist, fließt alles ineinander auf eine ganz besondere Art und Weise.
Ja. Ich werde tatsächlich drei Ausschnitte aus dem ersten Kapitel vorlesen. Direkt im ersten Kapitel gibt es eine Einführung sozusagen in diese Figur oder die drei Figuren, die alle den gleichen Vornamen haben, Ada. Und direkt, der Einstieg im Roman ist eine Szene, die in Westafrika im 15. Jahrhundert spielt. Ich fange jetzt an. In der längsten Nacht des Jahres klebte Blut an meine Stirn und mein Baby starb. Endlich. Als es nur noch wimmern konnte, berührte Nalamle seine Wange. Schön, dachte ich, dass das seine letzte Erinnerung sein wird. Sie lag direkt neben ihm, das Kind in unserer Mitte, und ihr Kopf ruhte an meinem. Nalamles Augen schimmerten, als sie mir versicherte, dass es nicht mehr allzu lange dauern würde, so Gott will. Sie flüsterte, hauptsächlich weil alle unsere Mütter auf der anderen Seite des Zimmers schliefen. Aber Nalamles Stimme wäre ihr sowieso versagt. Zusammen hatten wir die letzten 3 Nächte an der Seite meines Babys gebetet und geweint. Ich hörte sie kaum und verstand sie noch weniger. Während sie es streichelte, hatte sie mich angesehen, als würde sie sich über meine Irritation wundern, wobei der Satz »Woher willst du das wissen?« meine Lippen nicht verließ. In einer Situation, die ohnehin nicht auszuhalten war, war dies ein besonders abwegiger Moment. Nalamle wusste immer Bescheid. Ich wollte ihr gegenüber in jenem Moment, in dem es buchstäblich um mein eigenes Fleisch und Blut ging, nicht wieder einmal so ahnungslos wirken. Die Notlösung, mich an der Stirn zu kratzen, kratzen und dabei vergessen, dass ich Blut unter den Fingernägeln hatte. Die wenigen Kerzen, die Nalamle aufgetrieben und neben der Türöffnung aufgestellt hatte, flackerten. »So ist es doch auch bei Kofi gewesen«, hauchte sie, »als würde sie meinen Sohn beim Sterben nicht stören wollen, Schande über mein Haupt. Das war gar nicht so lange her. Die anschließende Stille, hauptsächlich meiner Scham und ihrem Mitleid geschuldet, begleitete uns durch seine letzten qualvollen Atemzüge. Die Kerzen weinten.« Für die Aufbahrung hatte Nalamle draußen auf dem mondhellen Hof eine winzige Unterlage aus Palmblättern vorbereitet. Sie legte ein weißes Tüchlein dazu. Es gab kein Grab. Der Junge hatte nicht einmal einen Namen, war er doch erst 5 Tage alt. Aber immerhin ist er länger geblieben als mein erstes Kind. Auch ein Junge. Direkt nach der Geburt hatte er seine Augen aufgemacht, sich umgeschaut und offenbar missfiel ihm das, was er sah. Der Kleine verließ uns, noch bevor ich ihn in den Arm habe nehmen können. Nalamle drückte meine Hand einmal kurz, stürzte sich auf die Knie und stand auf. Ich wollte auch, aber mit großer Mühe schaffte ich es nur zur Hälfte, gerade noch in die Hocke. Es wurde Zeit, ihn nach draußen zu tragen. Ich blieb am Boden. Sie beugte sich über eine der Flammen. Ich blieb am Boden. Sie blies die Kerze aus, dann die nächste und noch eine. Schließlich hob sie die Babyleiche auf und trug sie aus unserem Zimmer hinaus. Ich blieb am Boden. Die Dunkelheit tröstete mich. Durch die Türöffnung konnte ich beobachten, wie Nalamle mein Baby in den Armen wiegte, wie sie seinen Körper sanft auf die Palmblätter legte, wie sie seinen Kopf liebevoll richtete, seine Lippen zupresste, wie sie ihre Tränen wegblinzelte. Ich lehnte mich an die Wand zurück, schloss meine Augen und düste weg. Ich werde jetzt springen zur Einführung von der zweiten Ader. Das ist eine Frau, die im 19. Jahrhundert in England lebt, angelehnt an die echte historische Figur Ada Lovelace. Und ja, hier sehen wir sie mit ihrem Partner. Okay. Stratford-le-Bow, März 1848. Ich blickte auf ihn zurück, während er sich anzog. Zunächst die Strümpfe, anschließend die Hosen, nie andersrum. Erst dann sein Unterhemd zweimal ausgeschüttelt. Er befürchtete, das Oberhemd würde sonst nicht richtig sitzen. Die Spitzen seiner eleganten Finger umkreisten die Hemdknöpfe, einen nach dem anderen, und er zitterte vor Wut. Scherschal. Ich hätte den Streit mit ihm vermeiden können, wenn ich ihm uneingeschränkt Recht gegeben hätte. Das pflegte ich meist zu tun, denn es war äußerst strapaziös, gerade in jenen Zeiten, Dispute mit Männern wie Schal zu führen. Männer, die sich eigentlich für die Guten hielten, doch zwischen den Schwarzen auf der einen Seite und den Frauen auf der anderen nicht mehr wussten, woher die nächste Anfechtung ihrer gottgegebenen Autorität kommen würde und deswegen vorauseilend an allen Fronten kämpften. Seine Gewissheit, dass er mir irgendetwas Gescheites zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen konnte, war denkbar lächerlich. Korsette haben wohl nicht nur auf Frauen eine einengende Wirkung. Ich behielt die Frage, Liebling, was geht in deinem Köpfchen eigentlich vor für mich, und zählte gedanklich bis 10. Er hielt eine meiner Berechnungen für die analytische Maschine in der Hand, seine Lesebrille balancierte auf der Spitze seiner Nase. Er tippte mit dem Zeigefinger auf eine der Zeilen. Eventuell war es da schon ungeschickt gewesen, nicht auf ihn reagiert zu haben. Hier hast du einen Fehler gemacht, sagte er. Da fehlt ein Komma. Ich hatte die Stelle angeschaut, ohne meinen Kopf zu bewegen, und dann zurück zu ihm. Ich entschied mich für die Antwort: Danke, mein Schatz. Ich hatte mich an den Schreibtisch gesetzt, meine Schreibfeder in die Hand genommen, sie in das Tintenfass getunkt und den Satz um das fehlende Komma ergänzt. Er nickte, nahm seine Lesebrille ab und reinigte sie mit seinem Baumwolltaschentuch. Und was heißt überhaupt in diesem Zusammenhang analytisch? Ich erinnere mich, zu ihm hochgeschaut zu haben und dass ich seinen ernsten Blick fehlinterpretiert hatte. Gewiss war mein darauffolgender Vortrag ein wenig lang geraten. Seine Augen waren glasig, als ich zum Ende kam. Und irgendwann werden wir sogar Musik damit komponieren können, hatte ich geschwärmt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind unbegrenzt. Was hinderte ihn daran, sich einfach mit mir zu freuen? Was für ein armer Mensch, dachte ich, wie er beleidigt mit seinem Spitzbart gespielt hatte, während er mir entgegnete: Wenn das, was du beschreibst, wahr wäre, wäre es schon von einem Wissenschaftler entdeckt worden. Hätte ich an der Stelle weiterhin geschwiegen, hätten wir uns noch mal hinlegen können, noch eine Weile nebeneinander in die Wärme meines Bettes. Nur irgendwann ist auch der allerletzten Funken künstlicher Bescheidenheit verpufft. Ja, nickte ich, recht hast du, und dieser Wissenschaftler bin ich. Seine Wangen leuchteten. Als Antwort auf die Frage, wie ich das denn meinen würde, hatte ich zur Seite geschaut und meinen Blick gesenkt. Selbstverständlich reichte ihm das als Entschuldigung nicht. Ich stand vom Schreibtisch auf, als er sich wegdrehte und mit großen theatralischen Gesten seine Hosen anzog. Ich weiß, ich hätte etwas sagen sollen. Ich bemühte mich auch um einen passenden Satz, aber ich wollte ihm nicht zeigen, wie sehr ich mich über seinen Ausbruch amüsierte. Meine Stirn begann zu jucken, genau in dem Augenblick, als sein Vertrauen zu mir ein weiteres Stück zerbröchelte. Der zigmalige Anfang vom Ende. Dann überspringe ich noch mal ein paar Seiten, damit wir die dritte Ader kennenlernen. Und Und das ist eine Frau, die ist eine Zwangsprostituierte im KZ Mittelbau Dora. Kohnstein bei Nordhausen, März 1945. Danach verschwand es. Ich weiß also nicht mehr, wie sich Schmerz anfühlt. Ein gestoßener Ellenbogen, Liebeskummer, Brennen im After, das alles würde darauf hindeuten, dass mein Körper mir gehörte. Aber was für ein seltsames Konzept. Ich kann damit nichts anfangen. Das Zeichen, dass ich ein Leben zur Welt bringen könnte, ist weg. Es ist, als würde meine Gebärmutter mit mir schimpfen. Du passt ja überhaupt nicht auf. Deine Vergangenheit hast du verloren. Deine Gegenwart haben sie dir geklaut. Ich gehe jetzt und nimm deine Zukunft mal mit. Selbst das Armband meiner Mutter ist weg. Reichsbesitz. Wie ich es auch bin. Mir gehört gar nichts mehr. In der Sammlung von Momenten flüchte ich meistens in einen rötlichen, schwebenden Raum hinter meinen Augenlidern. Von dort kann ich das Geschehen aus so etwas wie einer wissenschaftlichen Distanz betrachten. Ich kann, aber ich will es nicht. Ich will es nie. Falls das Geschehen nachts passiert und ich mein Gesicht zum Fenster drehen darf, schaffe ich es oft zum Mond. Ich verweile dort, hüpfe leichtfüßig herum und lecke neugierig den Boden. Wie Puderzucker würde es schmecken. Wunderschön. Falls es früh morgens passiert und ich die Haare offen tragen darf, schüttle ich den Kopf und stelle mir vor, dass sie unendlich lang und aschblond wären und sie würden nach Kirschbäumen und Lavendel duften. Traumhaft. Nachmittags würde ich zur Leichtathletin und laufe schneller als Lichtgeschwindigkeit. Übermensch würden sie sich freuen, wäre ich arisch. Mannweib würden sie sich empören, wäre ich afrikanisch. Abends, wo es im 15-Minuten-Takt geregelt ist und höchstens insgesamt 2 Stunden dauern soll, denke ich mir Kochrezepte aus. Kulinarische Kreationen mit Spargel in sommerlichen Zeiten oder mit Pfifferling, wenn die Temperaturen Richtung Herbst wandern. Das erzähle ich Bärchen, denke ich. Denn Linde und ich tauschen gerne Rezepte aus. Obwohl wir nur sehr langsam zunehmen, nennt sie mich Dicke und ich sie Bärchen. Ich erlaube mir, Gefühle für sie zuzulassen, weil ich ohne sie keinen weiteren Tag in der 37 überleben würde. Ansonsten habe ich keine Empfindungen. Darum ist es möglich, dass einer von den Gestreiften im Zimmer steht, ohne dass ich mich wundere, wie lange oder überhaupt wie. Es ist phänomenal. Sie kommen alle 15 Minuten und ich merke es nicht. Er wirkt nicht älter als 16, sogar noch schmächtiger als ich. Und das gibt mir zu denken. Ich sehe ihn durch das Zimmer fliegen, ein Abdruck des Füßes in seinem Hintern. Die Faust würde seine ohnehin schiefe Nase zertrümmern. Die Fingernägel würden davon rot geschminkt werden. Die vertrockneten Lippen würden sich langsam auf dem Gesicht ausbreiten, während die Hände sich um seinen Hals wickelten. Enger. Er sehe die Lippen an, während er ränge. Als letztes würde er das schrille, unendliche Lachen hören. Ich hätte alles aus nächster Nähe betrachtet. Ich hätte mir sehnlich gewünscht, dass ich für diese schöne Hinrichtung meinen Tastsinn zurückbekommen könnte. Ich setze mich auf die Bettkante. Er kann, merke ich, noch Schmerz empfinden. Nur deswegen spreche ich ihn an. Wir haben Namen für euch, hauche ich, als er seine Hosen aufmacht. hastig. Er hat ja nur 15 Minuten, augenblicklich vielleicht gerade noch 13. Wir haben Namen für euch. Das wird euch überraschen. Auch wir können zählen.
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt müssen wir über Ada sprechen. Sie haben es schon erwähnt, in Ihrem Klagenfurt-Text kommt diese Ada vor als eine Nebenfigur, die aber in Wahrheit doch sehr viel stärker schon präsent war,
ja.
Schlich sich aber so in die Erzählung hinein. Hier haben wir es jetzt mit 3 Adas zu tun. Die vierte werden wir später noch kennenlernen, die Ada der Gegenwart. Und diese 3 Adas sind Opfer. Mhm. Werden Opfer von Gewalt, werden getötet. Mhm. Wie kamen Sie darauf, diese Figur zu splitten? Oder ist diese Ada die Essenz von,
ja,
von was?
Also ich wollte das selber nicht festlegen. Manche Menschen sagen mir, für sie sind das alle eine Person. Manche Menschen lesen das als tatsächlich 4 oder mehr getrennte Figuren. Und das wollte ich auch offen lassen. Ich kam darauf, diese Figur so zu gestalten, wegen diesem Text, den ich in Klagenfurt vorgetragen habe. In dem Text ist Ada eine Putzfrau, und wir wissen nur von ihr, dass sie irgendwann Deutsch gelernt hat in der letzten Zeit und dass sie ein Wissen hat, ein Bewusstsein hat, das erklärt, warum die Geschichte so abläuft, wie sie abläuft. Und würden diese Hauptfiguren, also die Grötrupps, würden sie sich mit Ada unterhalten, dann würden sie auch dieses Wissen aneignen können, sich dieses Wissen aneignen können. Aber sie tun das nicht. Das ist aus irgendwelchen Gründen auch immer, trauen sie sich Ada dieses Wissen oder Expertise nicht zu. Schon damals, ich weiß nicht mehr, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass diese Namen in viele verschiedenen kulturellen Kontexten auftaucht. Es gibt auch, ich hätte auch eine Figur schreiben können aus der Türkei. Diesen Namen gibt es auch in der Türkei. Ada hat die Bedeutung von erste Tochter in Nigeria zum Beispiel und so weiter. Also ich wusste sehr früh, dass in dem Roman, dass ich eine Figur schreiben wollte, die in mehreren Zeitepochen auftaucht. Und dann habe ich diese bestimmten Orte gewählt, weil ich auch mich sozusagen mit diesen 3 Orten beschäftigen wollte, die mit mir biografisch zu tun haben. Also Westafrika, wo meine Eltern geboren und aufgewachsen sind, und England, wo ich geboren und aufgewachsen bin, und dann Deutschland, wo meine Kinder zum Teil geboren, aber alle hier aufgewachsen. Und so kam es, dass ich diese 3 Orte gewählt habe. Und dann die Epochen, das ist dem sozusagen geschuldet, dass ich wusste, ich wollte mich mit dem Thema, wie die Vergangenheit auf die Gegenwart fortwirkt und besonders Trauma, also wie wir als Individuen und als Gesellschaften mit Trauma umgehen. Und dann wusste ich, okay, für diese Gegend Westafrika ist Kolonialismus sehr entscheidend. Für England habe ich mir anschauen wollen, diese Epoche der Industrialisierung und auch diese große Komplex Empire Building, aber auch diese Phase mit dem irischen Hungersnot. Ja, und in Deutschland war das für mich klar, dass das rund um den Shoah sein wird.
Mhm. Also es hat tatsächlich ganz viel auch mit Ihrer Biografie zu tun, die Sie hier dann wieder extrapolieren. Wir haben, glaube ich, damals alle gedacht, Ada bezieht sich durchaus auf Ada Lovelace, die ja jetzt hier auch konkret visualisiert wird. Gleichzeitig wird sie hier auch Opfer eines Femizids. Ihr Mann bringt sie um. Da haben Sie sich literarische Freiheiten erlaubt.
Ja, das habe ich. Weil, also erstens, ich glaube, das ist klar, aber das sage ich dann jetzt doch noch mal ganz deutlich, das ist kein historischer Roman. Ja. Also ich habe sämtliche Sachen erzählen wollen und ich habe hier und da Sachen ausgeliehen, Ideen ausgeliehen, Motive ausgeliehen, um bestimmte Sachen transportieren zu können. Die Figur Ada Lovelace habe ich mir unbedingt anschauen wollen, weil sie eine faszinierende Figur ist. Ich wollte auch über diese Dimension von Sexismus erzählen, wo Frauen so unterschätzt werden. Und ich wusste, dass es sein könnte, dass wenn ich einfach behaupte, im 19. Jahrhundert in Großbritannien gab es irgendeine Figur, die mathematisch brillant war, dass das vielleicht so unglaublich, ne? Ich hätte die Kritik bekommen können, ja, sowas hat es nicht gegeben. Ja. Tatsächlich hat es sehr oft gegeben, nur wir würden das wird nicht so oft in der Geschichte überliefert. Deswegen habe ich ihren Namen ausgeliehen und ein paar Sachen, also das, was ich rausgekriegt habe, sie hatte tatsächlich manchmal Affären gehabt, sie hatte tatsächlich Spielschulden gehabt, aber das Drumherum habe ich dann so, ja.
Ja, und sie war eine Computerpionierin,
das
kann man sagen,
war
weil sie
so,
eine,
ja.
die erste Programmiersprache mit erfunden hat.
Genau.
Und Wissenschaft ist etwas, Naturwissenschaft, das sie eigentlich in ihrem ganzen Schreiben immer schon beschäftigt hat.
Ja.
War ja bei den Krötrups auch.
Ja, ja.
Hier jetzt auch wieder dieser Kontext, was ist diese... Also dieser Gegensatz zwischen den vermeintlich exakten Wissenschaften einerseits und dem Chaos des Lebens.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich denke, was ist genau Wissen und welches Wissen wird wer gilt als Experte oder so und welches Wissen wird hochgemessen? Und ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Wissen. Und wir schauen immer nach diesem akademischen Wissen. Aber das habe ich auch ein bisschen in dieser Kurzgeschichte versucht zu zeigen. Es gibt ein ganz anderes spirituelles Wissen oder emotionales Wissen. Und das ist in meinen Augen unterbewertet. Und dann wollte ich ein bisschen mich damit auseinandersetzen. Was wissen wir? Was ist belegt? Und was ist nicht belegt? Was können wir uns nur erahnen?
Ich würde ja sagen, die Dinge, die bei Ihnen beseelt sind, die Dinge, die sprechen können, die ein Eigenleben haben, die aber nicht, also was sind Sie? Ein Besen, ein Türklopfer, ein Zimmer in einem Konzentrationslager, ein Reisepass. Darüber transportieren Sie ja, würde ich sagen, auch diesen Gedanken dieses anderen Wissens.
Ja.
Eben so, wie Sie auch in Ihrer Erzählung ja immer wieder quasi dem realistischen Konzept sozusagen einfach entschwinden und eben auch unter anderem über die Perspektiven der Dinge ins Fantastische ausbüchsen. Das ist ja ganz manifest. Das ist das, was ich als eines der zentralen Aussagen eigentlich dieses Romans wahrnehme.
Es ist auch es war auch ein Versuch, etwas erfahrbar zu machen, das schwer zu artikulieren ist sonst. Also ich habe auch mal darüber gesprochen, dass ich selber sehr oft verwirrt bin vom Leben. Die Erfahrung, die ich mache, zum Beispiel in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft als schwarze Person, dass ich manchmal ganz subtile rassistische Erfahrungen mache. Oder vielleicht kennen Sie das auch als Frau in einer Gesellschaft, wo oft Männer sehr hoch bewertet sind in das, was sie schaffen und wissen. Und es gibt so ganz subtile Botschaften, dass Frauen da nicht so gut sind und nicht so gut können. Das ist eigentlich sehr verwirrend, weil es ist schwer, eine Sprache dafür zu finden und darauf hinzudeuten, sagt, das ist gerade passiert. Und das war so ein bisschen das, was mich beschäftigt hat. Wie kann ich etwas erfahrbar machen, wie das sich anfühlt, mit diesen Erfahrungen leben zu müssen?
Sie sind in London aufgewachsen, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem überwiegend weißen Viertel als einzige schwarze Familie. Wie ist denn in Ihrem Elternhaus darüber gesprochen worden? Wie haben Ihre Eltern Sie darauf vorbereitet, den Umgang, diesen schwierigen Umgang, den Sie auch gerade beschreiben?
Gar nicht.
Gar nicht.
Also meine Eltern sind gehören zu einer Generation, die sind in den 60er Jahren nach England gekommen. Rückblickend würde ich sagen, meine Eltern haben sich vorher keine richtigen Gedanken darüber gemacht, wie das sein wird für uns Kinder. Die haben nur gedacht, wir gehen nach England, also die sind auch getrennt in England angekommen, haben sich dort erst kennengelernt. Wir werden whatever, arbeiten, studieren, wie auch immer, und dann irgendwann zurück nach Ghana. Der Plan war eigentlich, das Leben in Ghana zu verbringen, und es kam und kam und kam nicht dazu. Und dann haben sie ihre Kinder bekommen, aber wir wurden erzogen mit diesem Satz so, ja, irgendwann gehen wir wieder nach Hause, also we're going to go home. Und deren Ansatz war, ja, das ist alles hier nur vorübergehend und es gilt, gut in der Schule zu sein, fleißig zu sein, sich zu benehmen. Und ich würde sagen, meine Eltern hatten schon ein Bewusstsein dafür, dass wir diese Erfahrung machen. Aber das war so irgendwie ein Selbstverständnis. Ja, das gehört halt dazu, wenn wir in England sind. Wir gehören hier sowieso nicht hin. Wir gehen irgendwann wieder. So, dass ich diese Strategien zu finden, wie ich damit umgehe, das musste ich ziemlich alleine rausfinden, wie ich das mache. Ja.
Wie Sie das jetzt beschreiben, so ein Leben im Provisorium, in der Aussicht darauf, irgendwann dann in die Heimat der Eltern zurückzukehren. Wie ist das dann jetzt für Sie nach dieser doppelten Migrationserfahrung eigentlich, könnte man sagen, jetzt in Berlin zu sein? Sie haben auch selber 4 Kinder. Ja. Wie reden Sie mit Ihren Kindern?
Ja, so dann habe ich natürlich das alles viel besser machen wollen, also meine Eltern, wie das immer so ist. Und erstens, das ist lustig, dass manchmal lernen mich Leute kennen aus schwarzen Communities in Deutschland und verstehen nicht, wie ich von London nach Berlin gekommen bin, wie das passiert, weil es gibt schwarzen Communities in London und man könnte meinen, ich würde mich dort irgendwo besser fühlen, so zusammengefasst. Und ich sage, ich erkläre mir das so, dass ich meine Momente der Ausgrenzung in London erlebt habe und dann irgendwann in Brighton. Das war eine subtile Botschaft, also diese Hintergrundmusik irgendwie, du passt nicht wirklich hier rein. Ich habe nicht das übernommen von meinen Eltern. Ich habe mir versucht, ein Gefühl von Zugehörigkeit zu England aufzubauen und ich würde mich schon durchaus, oder ich bezeichne mich als Britin. Allerdings, ich hatte immer das Gefühl, ach, es passt nicht so richtig. Irgendwas fühlt sich immer noch nicht richtig gut an. Und als ich nach Deutschland kam, und das war auch nicht sofort, aber es war immer wieder, ich bin immer wieder nach Deutschland gekommen, es war ein ehrliches, du passt nicht. Das war ganz offensichtlich, also, woher kommst du, war eine Frage, mit der ich was anfangen konnte, weil ich tatsächlich aus Großbritannien kam. Also für mich war das eine, das hat einfach besser gepasst für mich, dass ja, das stimmt, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Kultur, ich erarbeite mir das alles selbst und das fühlte sich für mich irgendwie stimmig an. Und mit meinen Kindern habe ich aber tatsächlich recht früh, ich habe auch darüber geschrieben, es gibt einen Aufsatz in diesem Band Eure Heimat ist unser Albtraum, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengami Yakubi Farah. Ich habe einen Aufsatz namens Liebe geschrieben, wo ich darüber rede, dass ich früh mit meinen Kindern, oder ich wollte, dass es einen Raum gibt, wo es kein Tabu ist, über Rassismus zu reden, wie ich das dachte, das bei meinen Eltern war. Und tatsächlich können wir und tun wir das auch, wir diskutieren alle möglichen Sachen, also nicht nur Rassismus, sondern wenn wir unterwegs sind und eine komische Werbung sehen mit Frauen, die in ein komisches Bild gerückt werden, dann diskutieren wir das auch. Problematisch war aber, dass ich unterschätzt habe, Kinder können recht idealistisch sein. Ne? Also sie haben dieses Wissen. Ich glaube, viele schwarzen Kinder erleben das, besonders schwarzen Kindern, die aktivistische Eltern haben, die haben dieses Wissen und gehen damit in die Schule und reden, also konfrontieren ihren Lehrenden damit. Und da gibt's eine Überforderung oft, weil viele weiße LehrerInnen haben nicht gelernt, über diese Sachen zu reden oder haben dieses Wissen einfach schlichtweg nicht. Und dann gibt's da sehr oft Konfliktmomente. Und da war ich überhaupt, ich habe vorher nicht darüber nachgedacht, wie das ist und wie wir gut damit umgehen können. Das war schwierig.
Mhm. Ja. Interessant, weil Sie gerade diese Frage, woher kommst du, eben angesprochen haben. Das ist ja eben auch ein Thema dieses Buches und eben eine Frage, die problematisch geworden ist. Mhm. Das würde ich Sie gerne nochmal fragen. Also man kann ja einerseits sagen, in dieser Frage steckt eben die alte homerische Frage. Ja,
die alte was?
Die alte Frage von Odysseus, ja, der nach Jahrzehnten seiner Irrfahrten, also in Ithaka zu Hause wieder ankommt und wird von dem Hirten gefragt, woher kommst du? Er wird nicht erkannt. Also das heißt, in dieser Frage steckt eigentlich erstmal so etwas wie eine unschuldige Neugier. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich das total verstehen, wenn man das permanent gefragt wird, dass das einfach nicht mehr geht. Mhm. Und in dieser Ambivalenz zwischen einer, wie gesagt, unschuldigen Neugier einerseits und einer sozusagen Reduktion auf ich erkenne, du siehst aus, als kommst du von woanders und so wie ich Sie eben verstanden habe, sagen Sie dann, Sie kommen aus England und dann ist sozusagen der Effekt wieder andersrum.
Ja, deswegen, es könnte sein, dass Sie das akzeptieren als Antwort, aber oft kommt dann, nee, woher wirklich?
Und das ist schwierig.
Ja, genau.
Ja. Deswegen können Sie das nochmal beschreiben, dieses, wie das eben verletzt.
Also ich kann das gut beschreiben im Vergleich zu einer anderen Freundin, die ich habe, die auch Britin ist, die aber weiß ist. Und sie hat einen Sohn, der ist auch ein Kind, das bilingual, also zweisprachig aufgewachsen ist, Deutsch, Englisch, spricht beides fließend. Wenn dieser Sohn von meiner Freundin zur Schule geht, ich glaube, ihm ist noch nie diese Frage gestellt worden. Kann ich mir nicht vorstellen. Also haben wir nicht mitbekommen. Hingegen passiert das meinen Kindern, also das war so eine Art tägliche Erfahrung. Und was sagen wir, was ist das denn für eine Botschaft für diesen Kindern? Ne? Warum ist das so, dass obwohl es irgendwie klar ist, dass, also das ist eine Schule, wo viele Kinder Eltern haben von zwei verschiedenen Kontexten, dass immer nur die Kinder gefragt werden, woher sie kommen, weil sie vermeintlich anders aussehen. Das suggeriert dann, dass um zu Deutschland selbstverständlich zuzugehören, muss man weiß sein. Und das ist etwas, was schwierig ist sowieso. Und noch schwieriger ist dieser Moment, das nenne ich Gaslighting. Gaslighting bedeutet, wenn ich eine Erfahrung habe und ich rede über meine Erfahrung und mein Gegenüber sagt, das ist nicht passiert, obwohl ich ganz genau weiß, dass es passiert ist. Also wenn ich dann sage, diese Frage, woher kommst du, ist problematisch, weil es suggeriert, dass ich nicht dazugehöre, dann wird Gaslighting betrieben. So, nee, das ist nicht so, das ist nicht Rassismus oder so. Und ich kann verstehen, dass Rassismus ein hartes Wort ist für eine solche unschuldige Situation. Das verstehe ich, aber das mildert nicht die Erfahrung, aber es ist halt eine ständige tägliche Ausbürgerung. Und das führt zu einer, dann ist es, und diese Frage kommt auch in Momenten, wo ich die andere Person gar nicht kenne. Also das ist die erste Frage auf einer Party oder wie ich das beschrieben habe bei Elle. Ja. Und ich würde so eine Person, es kann sein zum Beispiel, dass die Person, die diese Frage bekommt, gar nicht weiß die Erklärung für die vermeintlich andere, wenn das eine adoptierte Person ist. Und das ist eine extrem intime Frage eigentlich. Und all das wird geleugnet, wenn man sagt, nein, das ist eine harmlose Frage.
Ja. Mhm. Mhm. Nicht zufällig ist eines der erzählenden Dinge in ihrem Roman eben ein Reisepass.
Ganz
ein
genau,
britischer,
ja.
Reisepass, der wie so eine Ritterrüstung auch immer wieder vorgehalten wird, wenn die Ader des Berlins unserer Zeit eben verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung ist und keine Wohnung findet und diesen Pass immer wieder vorzeigt. Das heißt, diese Identität, Nationalität, die in so einem Stück Papier manifest wird und zum Teil auch sehr kuriose Sachen sagt.
Und der Tod Brecht hat gesagt, der Pass ist das wertvollste Teil eines Menschen oder irgendwie sowas.
Ja. Ja. fühlen Sie sich denn nicht eingeladen in der Gesellschaft, in der Sie leben? Würden Sie das so formulieren?
Ich muss darüber nachdenken. Eingeladen?
Weil Sie eben sagten, nicht dazu gehören, diese Frage.
Ja, ja. Nee.
Was ich total verstehen kann, dass diese Frage sofort sozusagen etwas ausschließt.
Ja.
Aber ist das etwas, das quasi ihr Dasein tatsächlich bestimmt? Oder ist das etwas, das passiert, sie daran erinnert werden, was und sie dagegen streiten?
Ich würde
streiten?
Sagen, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, viele Menschen, die weiß-deutsch christlich sozialisiert sind, also die müssen gar nicht eingeladen werden. Ne? Also diese Frage, ich bin stutzig geworden, weil ich dachte, wie würde das sich anfühlen? Und allein die Gedanke, dass jemand, okay, vielleicht in meinem Fall, weil ich tatsächlich aus Großbritannien komme, könnte stimmen, ja. Aber es ist nicht, dass ich mich nicht eingeladen fühle, das ist nicht das Gefühl, aber es ist ein Gefühl von, ich habe die Illusion aufgegeben, dass ich jemals einfach selbstverständlich hier dazugehören würde. Finde ich auch in meinem Fall nicht besonders schlimm. Ich arbeite damit. Ja, ich weiß, dass es so ist. Ich habe gar nicht diesen Anspruch mehr, obwohl ich inzwischen tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Aber das ist nicht mein Verständnis von. Also ich strebe dem nicht an und dann bin ich integriert und erfolge. Das ist gar nicht so mein Wunsch. Mein Wunsch ist eher so angelehnt an Max Czollek, der immer sagt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der wir ohne Angst verschieden sein können. Mhm. Und das ist das Ziel, finde ich. Ich weiß es nicht, wie meine Kinder das beschreiben würde. Darüber muss ich nachdenken. Das musste ich nachdenken.
Ja. Und wie erleben Sie den Literaturbetrieb in dieser Hinsicht? Es gab einen Preis, den Chamisso-Preis.
Ja.
Der ist leider, ich weiß nicht warum, aber er ist abgeschafft worden. Und die Prämisse war eben, dass man sozusagen eine Migrationsgeschichte als Autor mitbringt.
Ja.
Und das wurde dann relativ salopp auch als die Chamisso-Literatur so bezeichnet. Wie finden Sie das? Finden Sie das richtig und gut, dass es solche Schutzräume gibt? Kann man vergleichen mit den Frauen, die Quote für Frauen in der Berufswelt? Oder also über diese Bezeichnung der Chamisso-Literatur wurde eben damals auch immer heftig diskutiert, weil die einen gesagt haben, wir brauchen das, wir brauchen das als Empowerment. Mhm. Und die anderen haben gesagt, nein, wir sind Schriftsteller und Schriftstellerinnen, wir sind selbstverständlich, sitzen wir mit am Tisch und wollen gar nicht über diesen Zugang.
Das ist nicht so eindeutig. Ich glaube, ich würde sagen, meine Antwort ist ein bisschen ausweichend vielleicht, aber meine Antwort ist, es ist alles sowieso ein Mittel zum Zweck. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwie eine Herausforderung, ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht Problem sagen, es gibt eine Herausforderung, die deutschsprachige Literaturlandschaft sieht ziemlich weiß aus. Ich glaube, keiner bestreitet das. Und wie können wir, was für Mittel können wir nehmen, um Schritte zu nehmen in der Richtung, dass das diverser wird? Was können wir machen? Und dann gibt's die Möglichkeit, so einen Preis auszuloben. Dann gibt's die Möglichkeit, Quoten und so weiter. Und das sind alles Also für die Einzelperson, glaube ich, ziemlich unbefriedigende Sachen. Also ich habe auch mal überlegt, wie würde ich reagieren, wenn ich nominiert werde für so einen Chamisso-Preis. Oder in der Diskussion rund um den Shortlist vom Preis der Leipziger Buchmesse. Es gab ja diesen offenen Brief und All Too White. Und das war etwas, was ich in der Sache unterstützt habe, also in der Sache, ich habe es nicht unterschrieben, weil Adas Raum direkt betroffen war sozusagen, aber in der Sache habe ich gedacht, ja, es muss was passieren, aber ich habe auch als Autorin gedacht, aber ich möchte, dass die Jurymitglieder von meinem Roman literarisch überzeugt sind und nicht mich da auf die Liste setzen, weil ich schwarz bin. Also ich glaube, mit diesem Chamisso-Preis, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es so ein Migrationspreis war. Ich habe nicht gewusst, inwiefern die Menschen, die nominiert werden, sich selber damit identifizieren. Also ist das ein Preis für Menschen, die, keine Ahnung, seit 2 Jahren Deutsch lernen und deswegen nominiert werden, was wirklich auszeichnungswürdig ist oder wäre? Oder sind das Leute, die zweisprachig seit Geburt an in Deutschland leben und dann wieso bekommen sie so einen Preis? Das war mir nicht so klar. Und mein Plädoyer wäre einfach, diversen Sachen auszuprobieren. Ich habe in einem anderen Zusammenhang davon gesprochen, dass es in Großbritannien zum Beispiel, wo das auch Thema ist, dass es nicht so divers ist wie die tatsächliche Bevölkerung, dass es einen Verlag gab, Jacaranda Books heißt dieser Verlag, und die haben eine Aktion 20 in 2020, also 20 belletristische Arbeit, also Bücher veröffentlichen von schwarzen AutorInnen in 2020. Die haben das auch geschafft. Oder mal irgendwie ein Literaturwettbewerb, wo es ein ausschließlich schwarze Jury und ausschließlich schwarze Autoren, einfach ja, um Schwung in die Sache ja, zu bringen. Einfach ja, so, like, ja, warum nicht? Ja. Ausprobieren.
Ich habe noch ein anderes Thema, das ich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte, nämlich den Sprachenwechsel.
Ja.
Also Sie sind englische Muttersprachlerin, mhm, haben auf Englisch geschrieben und haben irgendwann den Wechsel in die deutsche Sprache im Schreiben vollzogen. Und das ist ja was Besonderes, eben zu schreiben, nicht in der Sprache, mit der man aufgewachsen ist, also nicht in der Sprache, deren Worte einem ja, so selbstverständlich sozusagen über die Lippen gehen. Aber vielleicht ist das bei Ihnen ja auch so. Also was bedeutet es, dass Sie in einer zweiten Sprache schreiben? Und wie verhalten sich diese beiden Sprachen in Ihnen? Also ich kann mir vorstellen, da gibt es also auch Chaos. Da gibt es Konkurrenz zwischen den Sprachen. Da gibt es Themen, die vielleicht eher auf der einen oder eher auf der anderen Sprache ja, funktionieren.
Können Sie uns so,
das ein bisschen beschreiben?
Das war besonders für die Stellen in Westafrika und in Großbritannien, musste ich schon sehr genau darüber nachdenken, wie ich das mache, weil diese Sprache nicht sofort kam auf Deutsch für diesen Gegenden. Ich habe mir das eigentlich nicht ausgesucht, literarisch auf Deutsch zu schreiben. Das kam wegen unserer Zusammentreffen. Also ich habe ja diese Einladung, mich an einem Wettbewerb teilzunehmen, bekommen von Ihnen damals 2016. Und ich hatte halt diesen Text, wie ich bereits beschrieben habe, in der Schublade. Und dann wurde das, ja, dann haben wir eine Phase gehabt, wo wir das überarbeitet haben. Dann habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das, dass ich eine deutschsprachige Autorin auf einmal bin, so aus dem Nichts? Und das war schwierig für mich, to be honest. Ich hatte so ein bisschen eine Sinneskrise, weil ich dachte, ich kann gar kein Deutsch. Oder ich kann Deutsch offensichtlich, aber ich weiß noch, ich war total verunsichert. Meine Grammatik ist nicht so fest wie eine Muttersprachler oder keine Ahnung. Mir fallen nicht sofort bestimmte Vokabeln ein. Ich weiß, dass ich sehr viel Anglizismen verwende. Und ich möchte ja kreativ werden. Und mein Eindruck war damals, dass Deutsch eine Sprache ist, die diese Kreativität nicht zulässt. Ich habe das als eine starre Sprache, also wenn ich Witze machen wollte. Ah, es gibt einen Satz in der Kurzgeschichte, und es war das Genitiv von Ei, des Eies oder so. Und ich habe des Eis geschrieben, aber es sieht aus wie Eis, wie Eiscreme und solche Sachen. Ich wollte so Spiele machen und dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen mir sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe das mal beschrieben als zu versuchen, ein Smartphone zu benutzen mit Handschuhen. Auf Englisch geht mir das sehr viel leichter. Ja. Auf Englisch mache ich irgendwas und ich kann relativ, also zu 99,99% einschätzen, wie das wirkt. Und auf Deutsch habe ich diese kleine Lücke, wo ich Vertrauen haben muss, dass das funktioniert.
Ja. Ja, aber vielleicht ist eben auch diese Fremdheit oder das Fremdeln mit der Sprache, mit der deutschen Sprache ja eben auch am Ende sozusagen ein großartiges Feld, ja, das, weil es eben nicht so selbstverständlich funktioniert und so intensiv, wie wir damals zusammengearbeitet haben. Ich habe Sie als sehr souverän erlebt. Also Sie haben mir zumindest das nicht gezeigt,
ja.
diese Verunsicherung. Aber aus Verunsicherung, aus Irritation entsteht ja oft sehr viel, also
ja.
Um nicht zu sagen Kunst.
Es ist ein Prozess gewesen, dass ich das selber auch in der Auseinandersetzung auch mit diesen, also ich habe 4,5 Jahre dran geschrieben, ist eine lange Zeit, ich habe auch viel gelernt tatsächlich und ich glaube, so auf einer Meta-Ebene war das auch ein Zeichen. Ich habe gesagt, mit diesem Roman, ich setze mich mit Deutschland auseinander, ich setze mich mit der deutschen Sprache auseinander, ich verorte mich hier, das ist ein Roman, das ist in diesem Kontext entstanden und es ist tatsächlich, ne, es ist für Deutschland auf eine Art und Weise geschrieben und hätte ich das auf Englisch geschrieben, wäre diese Aussage nicht so direkt, ne? Also das wäre dann übersetzt worden und ich nehme an, dass die Person, die das übersetzt hätte, eine sehr, also das hätte sehr viel mehr geklungen, als wäre es von einer Person geschrieben, die in Deutschland sozialisiert worden ist. Aber gerade mit dem Roman wollte ich eine Aussage machen darüber, es gibt Menschen wie ich, die hier leben, die Deutsch gelernt haben und die gehören auch selbstverständlich dazu.
Ja. Ja. Die Verknüpfung mit dem Kolonialismus und dem Holocaust ist natürlich sozusagen für deutsche Leser erstmal eine ganz schöne Herausforderung. Ja, genau. Also dass sozusagen dieser Teil deutscher Geschichte, der ja wahrscheinlich noch in 10.000 Jahren einfach steht für eines der größten Menschheitsverbrechen und vielleicht braucht man eben auch da diese Distanz, um das eben dann thematisch einführen zu können, so wie Sie das gemacht haben. Wie sind Sie darauf gekommen, mit dieser speziellen Szenerie, also einem der Prostitution in einem Konzentrationslager?
Das fing auch wieder an mit der Kurzgeschichte. Herr Grütz setzt sich hin.
Also es geht alles zurück.
Ja, alles geht. All roads lead back to Grütz. Ja. Denn er ist auch eine historische Figur gewesen und das ist ein Mann, der war tatsächlich Raketenforscher, Rocket Scientist und er hat an die Entwicklung dieser V2 gearbeitet und das ist eine Waffe, ich glaube, das ist die einzige Waffe, wo mehr Menschen gestorben sind durch die Herstellung dieser Waffe als in der tatsächlichen Einsetzung, also 20.000 Menschen sind in der Zwangsarbeitssituation gestorben, weil sie so misshandelt wurden und so. Und ich wollte mich ein bisschen mehr damit befassen und bin tatsächlich zur Gedenkstätte Mittelbau Dora gefahren und habe so mir sämtliche Sachen angeschaut und Tour teilgenommen. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es sowas wie ein KZ-Bordell überhaupt gegeben hat. Und dass das diese Bordell, also das war nicht für die SS-Männer gedacht, wie ich vermutet hätte, sondern tatsächlich für die Gefangenen als Teil eines Belohnungssystems. wobei nicht alle Gefangenen konnten diese Bordell besuchen. Also jüdische Menschen waren ausgeschlossen. Aber die Vorstellung war tatsächlich grausam. Und ich weiß, dass viele Menschen nichts davon wissen oder nicht davon erfahren haben. Und das hatte mit vielen Sachen zu tun, rund um Scham, Tabuisierung. Also die Frauen, die selber gezwungen waren, sich zu Prostituierten, hatten nicht gerne darüber gesprochen, selbstverständlich. Und ich glaube, die leben auch alle nicht mehr. Es hat ein bisschen dieses ganz klare Trennung von Täter-Opfer total ins Schwimmen gebracht. Die Frauen wurden abgestempelt als Asoziale. Es gab also von der deutschen gesellschaftlichen Seite aus sowas, so wie gar keine Entschädigung oder erst ganz spät keine Entschuldigung, so viel ich weiß. Und das war dann für mich ein Bedürfnis. Ich wusste, ich wollte über Frauen namens Ada schreiben und dann irgendwann war es mir klar, ich möchte diese Geschichte thematisieren. Wohl wissend, dass das ein Risiko ist, aber die Bedürfnis war größer, dass ich sozusagen Zeugnis ablegen, sage, ich weiß, dass das passiert ist. Ich möchte, dass diese Geschichte eine Aufmerksamkeit bekommt durch meine Literatur. Und ich habe mich getraut, obwohl ich höllisch Angst hatte. Also es war nicht keine leichte Entscheidung, aber ich habe gedacht, in diesem Komplex von, wie die Vergangenheit auf die Gegenwart fortwirkt und wir schauen uns Trauma an und Verdrängung und so. Ich wusste, dass diese Geschichte sein musste. Mhm. Ja.
Stichwort Gegenwart. Wir haben ja noch die vierte Ada, eine junge Frau aus Ghana, die eben in Berlin auf der Suche nach einer Wohnung schwanger. Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber wir haben ja den Anfang des Romans gehört mit dem Kind, das stirbt kurz nach der Geburt. Ich meine zumindest aus diesem Berlin-Kapitel, obwohl Ada wirklich viel Schlimmes auch widerfährt, aber dann doch so etwas wie Hoffnung das herauszulesen.
Ja, das ist so. Das war meine Hoffnung, dass es auch durchschimmert, ja.
Also Sie sind auch eine Optimistin oder eine Utopistin.
Ich bin...
Oder eine Pragmatikerin.
Ich glaube, ich bin Aktivistin und irgendwo muss man optimistisch sein, aktivistisch unterwegs zu sein, glaube ich. Aber pragmatisch in der Hinsicht, also das ist das, was ich mit dem Roman auch ausdrücken wollte. Ich glaube nicht, dass wir übermorgen Rassismus überwinden. Ne? Mhm. Also in dem Roman enden wir mit dieser, es gibt ein Motiv, dieses Armband, das ist im Museum. Es bleibt am Ende des Romans im Museum, weil wir sind noch nicht so weit, dass dieses Armband wirklich zurückgehen wird nach Westafrika. Aber diese Hoffnung war durchaus gemeint.
Das Armband steht jetzt nicht für die Hoffnung. Ich meinte den anderen Erzählstrang, den ich jetzt nicht verrate, weil das muss gelesen werden, natürlich. Inwieweit kann man dieses Trauma-Kontinuum, was Sie über 600 Jahre aufgerissen haben, wie weit kann man das überhaupt tragen als Mensch?
Auch eine gute Frage. Also was ich versucht habe, meine Gedanken ist, wir werden das nicht einfach überwinden. Wir können nicht einfach, also es gibt eine Beziehung, die ich erzähle zwischen Ada und Cash. Das ist eine Beziehung, die eigentlich auseinandergegangen ist, weil etwas passiert ist. Cash hat etwas gemacht, das war ihm aber nicht klar, dass das wirklich passiert ist. Er hätte das wissen können, hätte es wissen sollen, aber er wusste das nicht. Und jetzt geht es darum, wie kann er sich entschuldigen? Kann Ada diese Entschuldigung annehmen? Es sozusagen ein bisschen um Wiedergutmachung. Es ist nicht wieder gut zu machen, aber ne, irgendwie wird das weitergehen. können Sie das zusammen irgendwie einen Weg finden? Und das war diese Überlegung, wir haben diese traumatischen Sachen, sicherlich im persönlichen Bereich, glaube ich, kennen wir alle traumatische Sachen oder sehr, sehr tragische Sachen aus unseren persönlichen Biografien. Inwieweit setzen wir uns damit auseinander, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Wie können wir angemessen über zum Beispiel, jetzt gerade ist Thema den Genozid an den Herero und Namas, wie können wir angemessen darüber reden und das würdigen und wirklich um Entschuldigung bitten, obwohl ich dieses Wort Entschuldigung schwierig finde. Und ich habe gehofft, dass ich...
Warum finden Sie das schwierig?
Entschuldigung. Weil was ich mir vorstelle ist, die Menschen, die einem möglicherweise entschuldigen, also Menschen, die sagen, diese Worte wirklich in den Mund nehmen können, die sind alle tot. Wer soll für die selbstverständlich sagen können, okay, es ist gut. Es ist, glaube ich, nicht unmöglich, Reue zu zeigen oder also wirklich zu sagen, wir erkennen an, dass auf unserer Seite, also nicht uns persönlich vielleicht, aber auf unserer Seite eine große Gräueltat passiert ist und das ist Unrecht, also das ist ein großes Menschheitsverbrechen, das können wir anerkennen. Aber ob das dann damit getilgt ist oder so, das...
Also die Entlastung, die Entlastungsfunktion.
Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht versuchen sollten.
Ja, und uns ein Dilemma.
Und meine Hoffnung ist, dass das in Bewegung bleibt, dass wir uns diesen Themen, so schwierig wie sie sind, so schmerzhaft wie sie sind, dass es darum geht, in Bewegung zu sein, in Gespräch zu bleiben, einen Weg trotzdem zu suchen, obwohl es so schwierig ist. Ja.
Sie haben vorhin beschrieben, dass Sie Demos organisieren oder organisiert haben und Versammlungen und also eben Ihre politische Arbeit vorantreiben. Haben Sie denn so etwas wie den naiven Glauben, dass auch Literatur die Wirklichkeit beeinflussen
kann? Ist das naiv?
Nein, ich schicke es extra vorweg.
Ich finde, das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung ist, dass Rassismus sowas wie, ich benutze das Bild, ein riesen, whatever, Gebirge, riesig. Und wir alle, die irgendwie eine Ahnung davon haben, dass es Rassismus gibt, wir alle kommen mit unserer Zahnbürste an und schrubben. Und was erreichen wir mit dieser Zahnbürste? Nicht so viel. Aber wenn wir alle gemeinsam aus unseren jeweiligen Positionen irgendwas, irgendwo ansetzen mit den Mitteln, die wir haben, dann in der Summe wird es sich lohnen. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Deswegen, ja, ich finde, Literatur spielt eine Rolle. Ich will nicht sagen, das ist die Karte, auf der wir uns alle setzen sollen. Alles andere ist Quatsch, niemals. Aber ich finde, mit diesem Roman habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, solche Gespräche zu führen. Vielleicht sind Menschen dabei, die zuhören und zum ersten Mal anders über diese Frage, woher kommst du, nachdenken oder so. Und das alles trägt irgendwie Früchte. Das ist meine tiefste Überzeugung, ja.
Vielen Dank, Sharon Dudu. Das war fast so etwas wie ein Schlusswort.
Okay.
Wir werden alle mit der Zahnbürste daran arbeiten.
Ja.
Ich würde Sie jetzt noch zum Schluss bitten, Sie hatten so eine schöne kleine Stelle mit dem, mit dem erzählenden
Ding. Ja, das kann ich gerne machen.
Dass Sie uns das zum Abschluss noch vorlesen.
Okay. Das ist eine Stelle, das wird aus der Perspektive von diesem Wesen erzählt, das in der Kurzgeschichte ein Frühstücksei war. Und an dieser Stelle ist Wesen im Jenseits und hat eine Auseinandersetzung mit Gott. Und Gott fragt, Gott sagt, diesmal darfst du deine Form wählen. Was möchtest du werden? Und dieser Wesen antwortet, ich wusste es sofort. Irgendwas, was Freude bringt, sagte ich. Über die Jahrtausende hatte ich mitbekommen, wie glückliche Wesen aussahen. Der Zustand schien ansteckend zu sein. Und mit Sicherheit, dachte ich, würde es mir das Weiterkommen erleichtern, wenn ich mehr Wert auf Bejahendes legen könnte. Meine Begegnungen mit Lebenden waren immer ertragreicher, wenn ich Glücksgefühle in ihnen ausgelost hatte. Ich sah noch das schlafende Baby, dem es gut ging, weil ich eine Flasche warme Milch gewesen war. Oder die Jugendlichen, die sich versöhnten, weil sie mich in der Gruppe hatten herumgehen lassen. In manchen Gegenden reicht es aus, wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt bin. In anderen Orten sind sie begeistert, wenn ich die Nummer 8 verkörpere. Eine Kuscheldecke, ein positiver Asylbescheid oder Top-Surgery genügen, um Wärme, Erleichterung oder Begeisterung hervorzurufen. Allein die Liebe, die ist für Gott reserviert, was mich entlastet, wenn ich ehrlich bin. Denn Liebe ist ein überstrapaziertes Konzept, das schnell zu schlechten Entscheidungen und noch schlechteren Schlagern führt. Ich habe mir sagen lassen, dass Liebe das größte Glücksgefühl von allen ist. Ich würde dagegen halten, dass Wesen, die solche Aussagen treffen, noch nie von vollkommener Stille umhüllt gewesen waren. Dass sie nie das nächste Gefühl der Unendlichkeit erlebt haben. Oder genauer, sie wissen nicht mehr, wie es sich angefühlt hat. Sie sind wie Ada.
Vielen Dank. Vielen Dank,
sehr gern,
dass Sie hier waren und mit uns über diesen wirklich herausragenden, aufregenden, beeindruckenden Roman gesprochen hat. Das vor allem vielen Dank, dass Sie ihn geschrieben haben.
Danke.
Und was mich ganz besonders daran freut, ist, dass er tatsächlich seine Leser zur Mitarbeit auffordert.
Ja.
Und dass sie dieses Angebot gemacht haben. Ich glaube, die Resonanz zeigt Ihnen, dass wir alle mitarbeiten.
Ja.
Und vielen Dank für den interessanten Abend.
Sehr gerne.